Diese Gesamtüberschrift, die kriegen wir jetzt insgesamt 8-mal vorgesetzt. Ich zeige sie jedes Mal, damit wir immer wissen, wie wir alles einordnen können. Es geht um Nebenrollen in der Apostelgeschichte, die zwar kaum bekannt sind und trotzdem nicht bedeutungslos. Und ja, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht hier. Das ist das Gesamtmuster, nach dem wir vorgehen. Der Regisseur der Apostelgeschichte ist der Heilige Geist. Die beiden Hauptrollen sind vergeben, Petrus und Paulus. Und dann haben wir eine Menge Nebenrollen, unter anderem heute Barnabas. Barnabas, der Mutmacher und Mentor. Sich ein Bild von Barnabas zu machen, das ist nicht ganz einfach. Und das hat damit zu tun, dass der nicht nur einmal in der Apostelgeschichte auftaucht, an einer Stelle in einer Geschichte, wie all die anderen 7 Nebenrollen, die wir ansehen, sondern er taucht immer wieder auf und immer an Schlüsselstellen, an neuralgischen Punkten sozusagen. Also genügt es nicht, sich einen kleinen Filmausschnitt anzusehen, um diese Nebenrolle kennenzulernen. Man muss sich eine ganze Reihe von Szenen zu Gemüte führen. Nun kriegen wir natürlich aus Zeitgründen in so einer Predigt nicht alles das auf die Reihe. Ich habe 5 Filmausschnitte gewählt, in denen Barnabas auftaucht, und die wollen wir uns jetzt nacheinander miteinander ansehen. Zum ersten Mal taucht Barnabas in Apostelgeschichte 4 auf. Da stoßen wir zum ersten Mal auf diesen Namen. Wir lesen am Schluss des Kapitels 4 von Vers 34 an Folgendes. Ich habe die ganzen Texte jeweils hier mit abgeschrieben. Sie können einfach mitlesen. Es gab in der Gemeinde von Jerusalem niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Hier wird Barnabas eingeführt. Was erfahren wir über ihn? Erstens mal, er war ein Levit, das heißt ein Angehöriger des Priesterstammes. Zweitens, er stammte aus Zypern. In Zypern gab es, das sagt uns der jüdische Historiker Josephus, eine große jüdische Gemeinschaft. Es ist also kein Wunder, dass er von dort kommt, als Jude, als Levit. Und drittens, er besaß ein Stück Land. Er kann also nicht ganz arm gewesen sein. Und dann erfahren wir noch etwas. Und das ist das Auffälligste. Barnabas hieß eigentlich gar nicht Barnabas. Sein richtiger Name war Josef, ein ganz alltäglicher Name in Israel. Barnabas, das war sowas wie ein Spitzname, den die Apostel ihm verpasst hatten. Aber dieser Spitzname war alles andere als spöttisch gemeint. Barnabas bedeutet der Mutmacher. Und damit wollten seine Mitchristen und besonders die Apostel, die ihn gut kannten, beschreiben, was ihnen an diesem Mann so besonders auffiel. Er war jemand, dem es gelang, andere zu ermutigen. Barnabas, der andere ermutigt. Vielleicht können wir ihn uns am besten dadurch vorstellen, dass wir uns überlegen, was und wie er sicher nicht war. Er war kein bärbeißiger Griesgram. Er war kein weinerlicher Sauertopf. Er war kein trübsinniger Trauerkloß. Er ließ nicht gleich die Flügel hängen, wenn irgendwas nicht klappte. Er zweifelte nicht ständig an Gott und den Menschen. Er blickte nicht dauernd wehmütig und grüblerisch zurück. Er war nicht übellaunig. Er war nicht verdrießlich, er war nicht missmutig, er war nicht verstimmt, er war nicht gereizt, er war nicht mürrisch. Er war ganz sicher kein Pessimist. Stattdessen wird er eine tiefe Ruhe und Freude ausgestrahlt haben. Eine fröhliche Festigkeit, eine natürliche Weisheit, etwas Hoffnungsvolles, etwas nach vorne Gewandtes. Ich glaube einfach, die Leute, die es mit ihm zu tun hatten, die waren von ihm angezogen. Die fühlten sich wohl in seiner Nähe. Mit einem Wort, es ging etwas Mutmachendes von ihm aus. Der Übername Barnabas, der Mutmacher, der passte so genau zum Charakter dieses Menschen, dass Josef nur dieses eine erste Mal in der Apostelgeschichte bei seinem richtigen Namen genannt wird, eben bei Josef. Von jetzt an heißt er einfach immer Barnabas, der Spitzname, der Übername. Ich habe da gedacht, welchen Übernamen würde ich wohl bekommen, wenn andere mir eingeben wollten? Welchen würden Sie mir geben? Oder überlegen Sie für sich, welchen Übernamen würden Sie vielleicht bekommen? Was ist unser Markenzeichen? Was fällt den anderen auf, wenn sie es mit uns zu tun haben? Was empfinden Sie in unserer Nähe? Wie würden Sie uns charakterisieren? Ein kleines Erlebnis hier, wir waren ja ein paar Tage, wir waren bei der Hochzeit da in der Oberpfalz, Verwandtenhochzeit und dann noch ein paar Tage wandern. Und da waren wir in einem Hotel 4 Tage und immer beim Frühstück und dann wieder beim Abendessen saß ganz in unserer Nähe eine Gruppe von etwa 10 Deutschen aus dem Norden. Ganz lustige, nette Leute und sie gingen immer radeln und wir gingen wandern und am Abend hat man sich dann wieder gesehen und man kam immer mal ein bisschen ins Gespräch. Und am letzten Tag reisten sie ab und wir auch, genau zur gleichen Zeit. Und da haben wir alle Tschüss gesagt. Und dann haben sie nochmal so mit uns geredet und sagten, wir haben auch unterwegs immer mal über euch gesprochen, aber wir kannten ja eure Namen nicht. Und wissen Sie, haben sie gesagt, wenn wir von ihrer Frau sprachen, dann haben wir sie einfach immer Smiley genannt. Wir haben einfach gesagt, das ist die Smiley. Also ich dachte bisher immer, Esther sei der schönste Name auf der ganzen Welt, aber Smiley kann eigentlich mithalten. Jetzt muss ich mir richtig überlegen, ob ich meine Frau noch mit ihrem richtigen Namen oder ihrem Übernamen anspreche. Ja, also dieser kurze Text gibt uns Auskunft über die Herkunft, den Namen und den Charakter von Barnabas. Aber er gibt uns nicht nur sozusagen die Hintergründe dieses Menschen, es ist zugleich auch die erste kleine Filmszene, die wir da gelesen haben. Es tut sich was. Barnabas verkauft ein Stück Land, damit man eben den Erlös denen zur Verfügung stellen kann, die nichts besitzen und in Not sind. Und ich finde, damit hat Barnabas seinem Übernamen alle Ehre gemacht. Das passt haargenau zu ihm. Indem er freiwillig auf seinen Besitz verzichtet, macht er denen Mut, die auf materielle Hilfe angewiesen sind. Und wohlgemerkt, Barnabas macht nicht nur schöne, ermutigende Worte diesen Ärmsten der Armen gegenüber. Er greift den Armen ganz praktisch unter die Arme. Diese ganze Sache mit dem Landverkauf, auf die kommen wir nächsten Sonntag nochmal zurück, wenn wir dann von Hananias und Sapphira sprechen. Ich habe das jetzt hier nur ganz kurz angedeutet. Wir gehen gleich zur zweiten Szene. Wir spulen also den Film der Apostelgeschichte ein Stück vor, und zwar bis zu Kapitel 9. Kapitel 9 ist dieses berühmte Kapitel, wo Paulus vor Damaskus sein Damaskus-Erlebnis hat. Seine Umkehr, diese dramatische Kehrtwende, die dort berichtet wird. Aus dem fanatischen Christusverfolger wird ein ebenso entschlossener Christus-Nachfolger. Das steht am Anfang von Kapitel 9. Und dann lesen wir das, was ich jetzt hier abgeschrieben habe. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern stammten, und führte lange Streitgespräche mit ihnen. Doch statt sich überzeugen zu lassen, versuchten sie ihn umzubringen. Als die Christen das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea, von wo sie ihn dann nach Tarsus ziehen ließen. Paulus stammte aus Tarsus in Kleinasien, in der Südtürkei, und da haben sie ihn wieder zurückgebracht, damit er erstmal beschützt ist. Hier heißt es, alle Christen hatten Angst vor Paulus. Das ist eine mehr als nachvollziehbare Reaktion. Dieser Mann war doch gerade noch wild entschlossen gewesen, die Gemeinde auszurotten. Die Männer und die Frauen, die an Jesus glaubten, die ließ er mit unerbittlicher Härte verfolgen. Er ließ sie verhaften, ins Gefängnis werfen und dann, wenn sie zum Tod verurteilt wurden, dann gab er seine Stimme dazu. Er war glücklich, wenn sie hingerichtet wurden. Das steht alles in Apostelgeschichte. Das erzählt er alles selber, vor allem in Kapitel 22 und 26, wo er nochmal zurückschaut auf seine Bekehrung. Die Christen in Jerusalem haben dramatisch gelitten, genau unter diesem Mann. Und jetzt soll alles plötzlich genau andersrum sein. Statt Jesus zu verfluchen, tritt er plötzlich im Namen von Jesus auf. Wenn das mal keine hinterlistige Finte ist, kein doppeltes Spiel. Niemand hat sich getraut, Paulus die Tür zu öffnen. Keiner hatte den Mut. Keiner? Doch, einer, Barnabas. Barnabas glaubte Paulus. Er war der Einzige. Er glaubte ihm seine spektakuläre Bekehrungsgeschichte. Er spürte, dass dieser radikale Umschwung echt war. Und er ahnte wahrscheinlich, wozu Gott diesen Mann noch alles brauchen konnte. Ihm war klar, dass die Furcht vor Paulus unbegründet war. Und als da wieder mal eine Tür, an der Paulus anklopfte, verriegelt blieb, da griff Barnabas ein. Komm, sagte er, komm Paulus, jetzt gehe ich mit dir. Mich kennen die Leute. Mir vertrauen sie. Mich kennen auch die Apostel. Lass mich ihnen deine Geschichte erzählen. Und du wirst sehen, das hilft. Und es half. Es steht hier, von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Barnabas hat Paulus die Türen zu den Christen geöffnet. Wir denken, das wäre so ganz von allein gegangen, diese unglaubliche Bekehrungsgeschichte, und da war er der Völkerapostel und jetzt springen alle Türen von alleine auf. Die Christen empfangen ihn mit offenen Armen. So einfach war das nicht. Das hätte um ein Haar scheitern können. Dieser ganze tolle Plan. Es ist für die ganze weitere Missionsgeschichte und die Geschichte der Gemeinde von grundlegender Bedeutung, dass Paulus sich mit den Aposteln in Jerusalem verstand. Dass da nicht von vornherein sozusagen eine tiefe Kluft war zwischen denen, die an den Judenchristen missionierten und denen, die zu den Heidenchristen gingen. Es war wichtig, dass es eine tiefe Übereinstimmung gab zwischen den Aposteln in Jerusalem und Paulus, dass ein Vertrauen entstand, das auch all den künftigen Belastungsproben standhalten konnte. Außerdem hat Paulus durch die Apostel, die er dann in Jerusalem traf, ja vieles gelernt. Er hörte aus erster Hand die Geschichten von Jesus, die Worte von Jesus. Das, was er selber nachher weitergab, das hat er von den Aposteln bekommen. Sie haben ihm den Zugang zu Jesus verschafft. Und damit, kann man sagen, hat Barnabas dem Paulus einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ohne diesen Dienst drohte das ganze Projekt Völkermission zu scheitern. Barnabas, der Mentor des Paulus. Barnabas, der Brückenbauer. Er hat eine Brücke gebaut von dieser einen Person zu den Christen in Jerusalem und vor allem zu den Aposteln. Und das war entscheidend wichtig. Gehen wir zur dritten Szene. Diesmal müssen wir zwei Kapitel vorspulen nach Apostelgeschichte 11. Dort wird erzählt, wie die Christen aus Jerusalem vertrieben wurden. Das hatte übrigens genau mit Paulus zu tun. Als Stephanus hingerichtet wurde, wurden die Kleider der Mörder bei einem jungen Mann zu den Füßen hingelegt. Und dieser junge Mann war niemand anders als Paulus. Und das heißt, dass er Freude dran hatte, dass man Stephanus steinigte. Und daraus entstand eine große Verfolgung. Und eben da war Paulus federführend. Ja, und die Christen mussten aus Jerusalem raus, wurden vertrieben, haben sich immer weiter von ihrer Heimat entfernt, mussten irgendwo zunächst in Galiläa und dann weit drüber hinaus eine Bleibe suchen. Und das heißt, sie kamen bis nach Phönizien, also dann am nördlichen, nordöstlichen Mittelmeer. Sie kamen nach Zypern, da wo Barnabas dann herstammte. Sie kamen nach Syrien. Und dort in der syrischen Hauptstadt Antiochia, heißt es, haben Judenchristen zum ersten Mal gewagt, das Evangelium Nichtjuden zu predigen. Also nicht nur ihren eigenen Landsleuten haben sie was vom Messias erzählt, sondern auch den nichtjüdischen Einwohnern in Antiochia. Und so entstand dort in Antiochia die erste, wenn man so will, Mischgemeinde. Die erste Gemeinde, die gleichzeitig aus jüdischen und aus nichtjüdischen Christen bestand. Sie haben gemeinsam zum ersten Mal Gottesdienst gefeiert. Und dann lesen wir das, was ich jetzt hier abgeschrieben habe, von Vers 22 an. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas, da haben wir ihn wieder, Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Das heißt hier, Barnabas machte allen Mut. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung seiner Arbeit und gleichzeitig ein wunderbares Spiegelbild eben seines Namens. Barnabas, der Mutmacher. Kein Wunder, dass diese Gemeinde so rasant wuchs. Die wuchs so rasant, dass ihm die Arbeit über den Kopf wuchs. Wer könnte helfen, hat er sich überlegt. Wer eignet sich für so eine Mischgemeinde? Und da kam ihm Paulus in den Sinn. Paulus, das war doch einerseits ein Jude, der sich total gut auskannte im Gesetz, er war Pharisäer. Und gleichzeitig war Paulus aufgewachsen im nichtjüdischen Gebiet, im hellenistischen Bereich, im griechisch sprechenden Bereich. Er kannte die hellenistische Kultur Kleinasiens und sprach Griechisch. Das wäre der ideale Mitarbeiter. Wir wissen gar nicht, was Paulus in dieser Zeit in Tarsus gemacht hat. Die Christen hatten ihn ja nach dorthin verschifft und da war er erstmal weg vom Fenster. Vielleicht hat er sich im Stillen vorbereitet auf seinen Auftrag. Er wusste ja, dass Jesus ihn zum Völkermissionar bestimmt hat. Aber er saß in Tarsus. Er ist nicht rumgereist. Und wie er da so in seiner Stille sitzt, klopft es plötzlich an die Tür und draußen steht Barnabas und sagt wieder, komm doch, komm, Paulus, komm mit. Wir machen das miteinander. Komm nach Antiochia und wir evangelisieren zusammen, wir missionieren zusammen. Lass uns miteinander das Evangelium verkünden und den Christen, die Christen in der christlichen Lehre unterweisen. Sehen Sie, schon wieder erweist sich Barnabas als Brückenbauer. Er baut Paulus eine Brücke in die heidenchristliche Arbeit. Er öffnet ihm sozusagen die Tür in diese riesige Stadt und in diese Mischgemeinde. Und da hat er endlich den Ansatzpunkt, wo er als Missionar starten kann. Barnabas ist der Ältere von den beiden. Barnabas ist der Erfahrenere. Barnabas steht schon viel länger im Glauben als Paulus. Aber er sagt nicht einfach, ich bin der Ältere und ich muss das alles managen. Barnabas hat einen Blick für die anderen und auch für die Jüngeren und hier für diesen einen Jüngeren mit seinen besonderen Fähigkeiten, mit seinem besonderen Auftrag. Barnabas hat offensichtlich keine Angst, dass Paulus ihm eines Tages das Wasser abgraben könnte, dass er ihm überlegen werden könnte, dass er mehr Erfolg haben würde als er selber. Barnabas sieht einfach das große Potenzial. Er freut sich drüber und er ermutigt Paulus, davon Gebrauch zu machen. Paulus, Barnabas der Mutmacher, Barnabas der Mentor. Gehen wir zur vierten Szene. Jetzt spulen wir wieder zwei Kapitel vorwärts ins Kapitel 13. In Kapitel 13 befinden wir uns immer noch in Antiochia, in dieser Mischgemeinde. Aber jetzt kommt Bewegung in Gang. Jetzt heißt es hier von Vers 2 an, das lese ich ein bisschen in längeren Abschnitt: Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. Sie durchzogen die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Bar-Jesus griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, und das habe ich jetzt nicht alles hier abgeschrieben, er redet streng mit ihm, er warnt ihn, dieser Bar-Jesus erblindet für einige Zeit. Das ist die Strafe dafür, dass er hier sich so gegen Gott gestellt hat. Und dann heißt es weiter, Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas. Während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Perge aus landeinwärts. Ja, ein bisschen längerer Abschnitt. Ich hoffe, wir haben es noch ungefähr im Ohr, was da alles abläuft. Es geht hier auf die erste große Missionsreise von Antiochia aus. Gott selber ordnet es an, dass Paulus und Barnabas sich auf den Weg machen sollen. Ich glaube, das ist der Gemeinde von Antiochia nicht leicht gefallen. Sie müssen die beiden besten Pferde im Stall ziehen lassen. Das macht man nicht gern. Die hatten eine gute Arbeit getan in Antiochia. Die Gemeinde ist durch sie gewachsen. Und plötzlich sagt Gott, schickt die Leute weg. Sie sollen woanders hin. Man gehorcht, man lässt sie gehen. Und sehen Sie, bis dahin ist immer noch Barnabas der Anführer. Wenn ich hier zurückgehe, da heißt es, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei. Barnabas wird zuerst genannt. Barnabas ist der Anführer. Barnabas bestimmt die Reiseroute. Sie gehen ja als erstes nach Zypern. Warum nach Zypern? Na klar, weil Barnabas von dort kommt. Das ist fast wie Heimatgefilde für ihn. Da kennt er sich aus. Wenn man irgendwo neu starten will und hat schon mal einen Fuß in der Tür, das ist immer eine einfachere Sache. Und deswegen zunächst mal nach Zypern. Barnabas ist vorläufig noch der Chef des Unternehmens. Und dann kommt es auf Zypern zu diesem Zusammenstoß, zum ersten Zusammenstoß mit feindlichen Mächten, zur ersten Herausforderung. Ein Magier und falscher Prophet greift die Apostel frontal an. Und plötzlich verschieben sich die Gewichte. Wer stellt den Magier zur Rede? Nicht Barnabas, Paulus. Paulus ergreift die Initiative. Paulus wird, das haben die sicher vorher nicht so abgesprochen, Paulus wird, man möchte fast sagen, natürlicherweise zum Anführer. Ich glaube, dass Paulus ein geborener Leiter war. Und auch, dass er reden konnte und dass er mit Vollmacht in dieser Situation die Sache beim Schopf packen konnte und genau wusste, was muss ich jetzt machen. Und Barnabas erkennt das an. Er tritt einen Schritt zurück in die zweite Reihe sozusagen. Er lässt Paulus den Vorrang. Lukas, der ja die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, der macht das mit einem kleinen, aber wirkungsvollen Kunstgriff deutlich. Bis hierher hieß es immer Barnabas und Paulus. Und ab jetzt heißt es immer Paulus und Barnabas. Das ist sozusagen die Schlüsselstelle, das Scharnier, wo sich die Sache dreht, wo der eine Chef abtritt und der andere in den Vordergrund rückt. Jetzt heißt es immer Paulus und Barnabas oder heißt sogar Paulus und seine Begleiter hier in dem letzten Abschnitt. Paulus und seine Begleiter, plötzlich gehört Barnabas zu den Begleitern von Paulus. Bisher war Paulus der Begleiter von Barnabas. Paulus ist jetzt sozusagen dort angekommen, wo Jesus ihn hinbeordert hat, an die Spitze des Unternehmens Weltmission. Paulus, der Apostel der nichtjüdischen Völker. Und Barnabas? Bisher hätte man tatsächlich meinen können, Barnabas wäre eine dieser Hauptrollen in dem Film der Apostelgeschichte. Und plötzlich wird klar, ihm ist eine Nebenrolle zugewiesen. Der Hauptdarsteller ist Paulus. Übrigens nur zu dem Namen, also es heißt ja hier auch ausdrücklich, dass er jetzt Paulus genannt wird. Das hat nichts mit seiner Umkehr zu tun, als wäre er vorher der Saulus gewesen und jetzt wird er der Paulus. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Saulus ist einfach der jüdisch-aramäische Name. Das ist das gleiche wie Saul, wie der König Saul im Alten Testament. Und Paulus ist ein lateinischer Name. Und Leute, die in mehreren Sprachregionen gleichzeitig aufwachsen, haben beide zwei Namen gehabt. Einen jüdischen und einen griechischen oder lateinischen. Und jetzt kommt Paulus eben zum ersten Mal ausschließlich in griechisch-hellenistisches Gebiet, wo man griechisch oder lateinisch spricht. Und deswegen nennt man ihn von daher mit seinem lateinischen Namen. Das ist der ganze Grund. Aber dass Lukas ihn von genau an dieser Stelle als Paulus einführt und vorher immer von Saulus sprach, damit macht Lukas eben auch nochmal klar, jetzt endgültig übernimmt er diese Rolle als Völkermissionar. Bis dahin war er sozusagen noch auf jüdischem Boden engagiert. Jetzt beginnt sein Auftrag gegenüber den heidnischen Völkern. Jetzt ist er nicht mehr der Saulus, jetzt ist er der Paulus. Bei dieser ganzen Episode kommt wieder der edle Charakter vom Barnabas zum Vorschein. Nicht? Ein Chef hätte ja versuchen können, die Zügel in der Hand zu behalten. Er hätte ja darauf verweisen können, dass er es doch war, dem der Paulus alles verdankt, den er bei den Aposteln in Jerusalem eingeführt hat, den er später nach Antiochia geholt hat. Wo stünde denn der Paulus ohne ihn da? Er stünde nirgends. Aber nein, Barnabas sieht, dass Paulus eine besondere Vollmacht hat, eine besondere Gabe, das Evangelium anschaulich und logisch klar weiterzugeben. Und da freut er sich drüber und da überlässt er ihm bereitwillig das Feld. Barnabas, der Mentor, der väterliche Freund, der kluge Förderer, der erfahrene Berater. Ein Mentor will nicht selber groß rauskommen. Der Mentor hat das Ziel, dass seine Zöglinge groß rauskommen. Und dieses Ziel ist jetzt erreicht. Jetzt spulen wir den Film der Apostelgeschichte ein letztes Mal vorwärts. Wieder zwei Kapitel zur Apostelgeschichte 15. Ja, der kommt jetzt gleich zur Sprache. Ich hätte es sonst schon vorher gesagt, mit dem haben wir es jetzt gleich zu tun. Also Kapitel 15. Kapitel 15 ist zunächst mal der Bericht von diesem Apostelkonzil, bei dem Paulus und Barnabas die Heidenchristen vertreten haben in Jerusalem, um zu schildern, wie die Missionsarbeit vorangeht. Und dann, als das Apostelkonzil vorüber ist, da startet die zweite Missionsreise, bei der nun wirklich Paulus der Chef ist. Und das ist gleichzeitig unsere fünfte und letzte Szene. Leider verlief der Start dieser Reise nicht ganz so reibungslos, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Lesen wir das mal. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Zunächst lässt sich das alles prima an. Paulus hat den Wunsch, die neu gegründeten Gemeinden zu besuchen, nach dem Rechten zu sehen und er möchte Barnabas wieder mitnehmen. Merken Sie, diesmal ist es Paulus, der sagt, wen er mitnimmt. Es ist nicht Barnabas, der sagt, komm Paulus, ich nehme dich mit. Es ist Paulus, der sagt, Barnabas, komm doch mit. Diesmal bestimmt Paulus von vornherein, wo es lang geht. Und Barnabas hat einfach die Wahl, steht ihm frei, zuzustimmen oder abzulehnen. Nun, Barnabas ist einverstanden. Und soweit wäre ja jetzt alles geregelt. Es wäre, wenn da nicht dieses Konfliktpotenzial wäre in Person des Johannes, Markus. Markus kommt selbstverständlich mit, sagt Barnabas. Markus muss selbstverständlich zu Hause bleiben, sagt Paulus. Ich reise nur, wenn Markus uns begleitet, sagt Barnabas. Ich reise nur, wenn Markus uns nicht begleitet, sagt Paulus. Und das Ganze schaukelt sich auf und mündet in eine handfeste Auseinandersetzung. Am Ende trennt man sich. Die Positionen sind zu gegensätzlich, als dass man sich vorstellen kann, noch weiter zusammenzuarbeiten. Schade. Schade. Warum stellen sich die beiden eigentlich so stur? Warum wollte keiner nachgeben? Paulus hatte ein plausibles Argument, das sagt unser Text nämlich hier. Er sagt, Markus hat uns auf unserer ersten Reise im Stich gelassen. Er ist bis Zypern mitgegangen und dann hat er plötzlich kehrt gemacht. Einfach so aus heiterem Himmel, ist abgehauen, sobald es schwierig wurde. Wie ein Deserteur, der aus der Armee abhaut, wenn die Fronten aufeinander rücken. Der ist wie einer, der nicht wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache Gottes, für die Sache Gottes kämpft. Weichei, Versager. Ich weiß nicht, was für Worte gefallen sind von Paulus her. So einen kann ich nicht brauchen. Mit dem hätte ich ständig einen Bremsklotz am Bein. Ich muss mich auf meine Mitarbeiter hundertprozentig verlassen können. Was auch immer noch aus Markus werden mag, das will ich ja gar nicht abstreiten, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es höchst unklug, ihm eine so verantwortungsvolle Aufgabe, in eine so verantwortungsvolle Aufgabe einzuspannen. Und man muss bedenken, dass die Reise ins türkische Hochland, wo er ja hin wollte, immer beschwerlicher wird. Ja, das waren die Gründe von Paulus. Was für Gründe hatte Barnabas? Das sagt unser Text nicht direkt, aber man kann es sich unschwer zusammenreimen. Markus, Johannes Markus, war der Vetter von Barnabas. Das erfahren wir im Kolosserbrief. Und Barnabas fühlte sich natürlich irgendwie für ihn verantwortlich. Markus war wesentlich jünger und Barnabas wollte sozusagen nach seinem Verwandten gucken und sich für ihn sorgen. Außerdem war er ja Barnabas, der Mentor, der Muntermacher. Natürlich, Markus hatte einmal gekniffen, als es brenzlig wurde und anstrengend. Aber das war einmal. Inzwischen bereut er doch seinen Rückzieher. Er hat dazugelernt. Er würde sich wahnsinnig freuen, wenn man ihm noch mal eine Chance gibt. Wir dürfen ihn nicht zurückstoßen. Wir sollten ihn ermutigen. Paulus, dieser junge Mann hat verborgene Qualitäten und wenn wir ein bisschen geduldig mit ihm sind, dann wird er uns bestimmt noch viel Freude bereiten. Ich komme gleich noch ausführlicher auf Markus zu sprechen. Aber zunächst mal eins macht diese Begebenheit klar. Christen müssen nicht immer einer Meinung sein. Paulus und Barnabas waren an dieser Stelle nicht einer Meinung. Und das in sich ist nicht schlimm. Das darf passieren. Das ist absolut normal und menschlich und ist nichts Ungeistliches. Paulus sieht das große Ganze. Er sieht den Auftrag, möglichst viele Menschen zu Jesus zu führen, möglichst viele Gemeinden zu gründen, möglichst rasch Breschen zu schlagen in die heidnische Welt, möglichst schnell vorwärts zu kommen. Und er sieht die körperlichen Anstrengungen, er sieht die seelische Anspannung, er sieht die geistlichen Auseinandersetzungen mit den anderen Religionen. Und dafür hält er Markus einfach noch nicht reif genug. Barnabas sieht den Einzelnen. Er sieht seinen jungen Verwandten, aus dem noch so viel werden kann, wenn er erstmal die richtige Anleitung bekommt. Er möchte ihn coachen. Er möchte ihn auf evangelistische Einsätze mitnehmen, bis der Lehrling eines Tages vielleicht die Gesellenprüfung ablegt. Und wer weiß, vielleicht macht Gott aus ihm sogar mal einen Meister seines Fachs. Wer weiß? Sehen Sie, beide Standpunkte sind gut begründet. Beide Apostel haben auf ihre Weise recht. Und wenn man es jetzt vom Ergebnis her ansieht, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm, dass sich die Wege getrennt haben. Erstmal kann jeder jetzt genau das tun, was ihm am Herzen liegt. Paulus kann vorwärts gehen mit seinem Auftrag und Barnabas, der Mentor und Coach und Mutmacher, der kann sich um diesen einzelnen jungen Mann kümmern. Und außerdem, jetzt gibt es statt eines Missionsteams zwei, doppelt so viele. An verschiedenen Stellen wird missioniert. Das ist alles toll. Schade ist einfach, dass diese Trennung offensichtlich geräuschvoller vor sich ging, als es nötig gewesen wäre. Es spricht für die Ehrlichkeit von Lukas, dass er diesen Streit nicht verschweigt. Und es spricht für die Wahrheit der Bibel, dass sie die Christen nicht als makellose Heilige hinstellt. Nicht mal einen Barnabas, nicht mal einen Paulus. Gleichzeitig fällt aber auch auf, dass Lukas keine Schuldzuweisung vornimmt. Der schlägt sich nicht auf die eine oder andere Seite, sondern Lukas sagt es so knapp wie möglich und wie bewusst neutral. Ich glaube, wenn wirklich Schuld mit im Spiel war, wenn verletzende Worte gefallen sind, wenn einer zu ungeduldig war, fehlendes Verständnis hatte für das Anliegen des anderen, ich glaube, man darf annehmen, dass das über kurz oder lang hinterher bereinigt wurde. Und wissen Sie, woraus ich das schließe? Aus dem, was wir gelesen haben. Genau das, was jetzt hier noch dasteht. Erstens mal, dass Silas bereit war, mitzureisen. Wenn Paulus sich irgendwie unmöglich benommen hätte, unversöhnlich, dann hätte Silas gesagt, hey Paulus, solange das nicht geklärt ist, kann ich nicht mit. Da ruht kein Segen drauf. Irgendwie muss die Sache so weit abgeschlossen gewesen sein, dass es für Silas kein Problem war, mit Paulus zu reisen. Und vor allem heißt es dann, nachdem die Christen von Antiochia Paulus dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Ich glaube, wenn Paulus die Reise voller Ärger und Zorn angetreten hätte, wenn er einen Groll auf Barnabas gehegt hätte, dann hätten ihn die Mitchristen nicht mit dem Segen Gottes ziehen lassen. Dann hätten sie ihn aufgefordert, erstmal reinen Tisch zu machen. Und Paulus wäre auch nicht imstande gewesen, die Gemeinden im Glauben zu stärken. Der hätte erstmal selber wieder Glaubensstärkung gebraucht. Wenn er bewusst eine Bitterkeit, eine Unversöhnlichkeit mit sich geschleppt hätte, dann wäre seine Missionsarbeit niemals so erfolgreich gewesen, wie sie dann tatsächlich war. Das steht sozusagen zwischen den Zeilen, zwischen dieser Auseinandersetzung und dann dem Losziehen mit dem Segen der Gemeinde und damit dem Segen Gottes. Da muss eine Klärung stattgefunden haben. Und jetzt haben wir einfach zwei Teams, die an verschiedenen Stellen arbeiten. Aber eben im Film der Apostelgeschichte ist Paulus spätestens ab dieser zweiten Missionsreise der Hauptdarsteller. Und Barnabas? Was wird aus Barnabas? Es heißt, er nimmt den Johannes Markus mit nach Zypern. Und was wird jetzt aus ihm? Keine Ahnung. Er wird in der Apostelgeschichte kein weiteres Mal mehr erwähnt. Barnabas verschwindet sozusagen in der Versenkung. Die Nebenrolle hat ausgedient. Aha, könnte man denken, das hat er jetzt von seinem Streit und von seiner Entscheidung für Markus und gegen Paulus. Damit hat er sich selber außer Gefecht gesetzt. Von jetzt an spielt er keine Rolle mehr in der Geschichte der ersten Christen. Nicht mal mehr eine Nebenrolle. Und da will ich Ihnen noch ganz kurz was zeigen. Ich wäre mir nicht so sicher, ob Barnabas nicht doch noch eine Rolle gespielt hat. Der Zusammenstoß zwischen Paulus und Barnabas, der geschah ungefähr im Jahr 50 nach Christus. Etwa 5 Jahre später schreibt Paulus den 1. Korintherbrief. Und da lesen wir Folgendes. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Kapitel 9, Vers 6. Da erwähnt Paulus den Barnabas, und zwar ganz selbstverständlich als jemand, der für das Evangelium arbeitet und der, weil er fürs Evangelium arbeitet, das Recht hätte, von Gemeinden dafür bezahlt zu werden. Das klingt nicht nach Zerwürfnis. Das klingt viel eher so, als wäre der Streit längst ausgeräumt. Wenn Paulus denken würde, der Barnabas hat was ganz und gar verkehrt gemacht, der kann nicht mehr im Segen und in der Vollmacht Gottes arbeiten, dann würde er ihn hier nicht in einer Reihe mit sich nennen und sagen, er hätte das Recht von Gemeinden für seine evangelistische Arbeit versorgt zu werden. Es kommt noch besser. Wieder 5 Jahre später befindet Paulus sich in römischer Gefangenschaft und schreibt von dort aus den Kolosserbrief. Und dort lesen wir Folgendes am Schluss bei der Grußliste. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Was heißt das konkret? Das heißt doch, Markus ist bei Paulus. Er befindet sich vielleicht nicht gerade in Haft, aber doch in seiner Nähe. Und Paulus schickt ihn nach Kolosse und möchte, dass die Christen dort ihn herzlich willkommen heißen. Was folgt daraus? Paulus hat sich nicht nur mit Barnabas ausgesöhnt, er steht auch mit Markus wieder auf gutem Fuß. Wegen Markus hat er sich ja damals von Barnabas getrennt. Er wollte Markus nicht wieder auf eine Missionsreise mitnehmen. Und jetzt ist Markus bei ihm und offensichtlich verstehen sich die beiden gut. Paulus schätzt Markus. Ich habe es leider nicht abgedruckt, aber genau zur gleichen Zeit wie der Kolosserbrief entstand der Philemonbrief. Und dort sagt er sogar in der Grußliste, es grüßt dich mein Mitarbeiter Markus. Plötzlich war aus dem, den er absolut nicht als Mitarbeiter brauchen konnte, sein Mitarbeiter geworden, 10 Jahre später. Und es kommt noch besser. 18 Jahre später, also 18 Jahre insgesamt, 8 Jahre seit dem letzten Brief, da liegt Paulus wieder im Gefängnis. Und diesmal ist es sein Tod. Er schreibt den 2. Timotheusbrief, seinen letzten Brief. Er weiß, dass er demnächst auf Befehl des römischen Kaisers hingerichtet wird. Und was lesen wir dort? Er schreibt an Timotheus, bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Diesmal ist Markus nicht bei Paulus, aber Paulus möchte ihn unbedingt bei sich haben. Markus wäre ihm eine große Hilfe, und zwar nicht bloß, damit er seine Einsamkeit ein bisschen weniger einsam macht und dass er ihm in seiner letzten Stunde noch ein bisschen Gesellschaft leistet. Nein, er sagt, er wäre mir eine große Hilfe bei dem Dienst, den ich zu erfüllen habe. Und der Dienst von Paulus, das ist sein Missionsauftrag, den hat er bis zum Schluss nicht vergessen und vernachlässigt. Er war Missionar und Evangelist, er sollte für Jesus werben, sogar am Hof des Kaisers, sogar in der Todeszelle, sogar den Soldaten gegenüber, die ihn hinrichten würden. Und jetzt sagt er, er stellt sich vor, wie toll das wäre, wenn Markus bei ihm wäre, der könnte ihm genau an dieser Ecke helfen, als Evangelist. Das ist ja jetzt wirklich das glatte Gegenteil von damals. Damals, bei dem großen Streit, da wollte Paulus Markus partout nicht mitnehmen. Lieber hat er auf die bewährte Zusammenarbeit mit Barnabas verzichtet. Und was hat ihn an Markus gestört? Seine krumme Nase? Sein vielleicht ein bisschen jugendliches Kichern? Ach was, bei Markus hat ihn einfach gestört, dass der nicht bereit gewesen war, den missionarischen Auftrag zu erfüllen, den Gott ihm gegeben hat. Und jetzt will er genau für diesen Auftrag Markus bei sich haben. Da muss sich doch bei Markus ganz massiv was geändert haben. Der Markus ist mutig geworden, zuverlässig, beharrlich, charakterfest. Nicht nur ein Geselle, sondern ein Meister seines Fachs. Er hat sich bewährt und Paulus hat davon erfahren und hat die Veränderung anerkannt. Markus hat ja nicht nur hier für Paulus gearbeitet. Er hat auch für Petrus gearbeitet. Im 1. Petrus 5, Vers 13 lässt Petrus Grüße von Markus an die Gemeinde ausrichten und sagt, es grüßt euch mein Sohn Markus. Der war ganz stark auch mit Petrus verbandelt. Er war mit ihm in Rom, er hat von ihm die Geschichten von Jesus gehört und dieser Markus hat dann das Markus-Evangelium geschrieben, dieser Johannes Markus. Das alles hat dieser junge Mann hingekriegt, der ursprünglich ja, fast ein Deserteur war. Das spricht für Markus, er hatte dazugelernt. Es spricht für Paulus. Paulus war kein Sturkopf, einmal abgelehnt, immer abgelehnt, nein. Wenn der Markus dazugelernt hat, dann ist er jederzeit im Team willkommen. Vor allem aber spricht diese Wandlung, ja für wen spricht sie? Für Barnabas. Sie spricht für Barnabas. Barnabas war es doch, der an Markus geglaubt hat, der ihn nicht aufgegeben hat. Barnabas war es doch, der dieses Zweierteam gebildet hat, nach Zypern gegangen ist, auf Evangelisationstour mit ihm, der ihn geschult hat, der ihm Gelegenheiten gegeben hat, neue Chancen sich zu bewähren. Und Markus hat diese Chance beim Schopf gepackt. Er hat seine Selbstachtung zurückgewonnen. Er hat das Vertrauen, das der Barnabas in ihn setzte, gerechtfertigt durch sein Verhalten. Markus konnte sich glücklich schätzen, dass er solch einen Freund hatte wie Barnabas. Und das war wirklich ein Mentor, wie er im Buch steht. Das war wirklich ein Mutmacher, wie er so heißt. Der Barnabas verschwindet hier in Apostelgeschichte 15 von der Bildfläche. Dafür kommen andere groß raus, die er betreut hat. Und solche Leute braucht es, solche Nebenrollen, die auch mal ganz und gar hinter der Bühne verschwinden können. Leute, die nicht unbedingt selber im Rampenlicht stehen wollen, aber durch die Gott viele segnen kann. Ihr Dienst besteht in einer Nebenrolle oder eben geschieht vielleicht sogar ganz hinter verschlossenen Türen und trotzdem sind sie unentbehrlich. Denken Sie mal, ohne Barnabas hätten wir Paulus nicht. Zumindest auf einer menschlichen Ebene. Man kann immer sagen, Gott hätte es irgendwie anders gedeichselt. Aber auf der menschlichen Ebene war es Barnabas, der ihn nach Jerusalem brachte und zu den Aposteln und damit die Basis schuf für seine Missionsarbeit. Ohne Barnabas hätten wir Paulus nicht und damit auch nicht die Paulusbriefe. Ohne Barnabas hätten wir Markus nicht und damit auch nicht das Markus-Evangelium. Barnabas hat die Weichen gestellt. Barnabas hat die Initialzündung gegeben. Barnabas hat die richtigen Leute an Bord geholt. Barnabas hat sich ganz individuell und ganz persönlich um Sorgenkinder gekümmert. Barnabas, der Mutmacher und Mentor. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gerade in der frühen Gemeinde bei den ersten Christen solche Leute berufen hast. Ganz unterschiedliche Leute, auch mit ganz unterschiedlichen Begabungen und Charakteren. Und wir sehen, wie sie sich ergänzt haben, wie sie sich gegenseitig geholfen haben, den einen großen Auftrag zu erfüllen, in alle Welt zu gehen und allen die gute Nachricht von Kreuz und Auferstehung und von Vergebung unserer Schuld zu bringen. Danke, dass Petrus das gemacht hat und Paulus. Danke, dass auch Barnabas sich da eingeklinkt hat und Markus. Danke auch für all die anderen damals, deren Namen wir nicht kennen. Und wir möchten einfach auch für uns bitten, dass wir als Einzelne und als ganze Gemeinde mit auf diesem Weg gehen, mit diesem Auftrag erfüllen und dass uns davon nichts abhält. Und wenn wir mal stecken bleiben oder ein paar Schritte zurückgehen, wie das Markus getan hat, dann mach, dass wir wieder den Weg nach vorne finden. Und vielleicht kannst du uns dann auch solche Mutmacher zur Seite stellen, die uns helfen, nicht in Pessimismus, im Grübeln zu versinken, sondern auf dich zu sehen und wieder Freude zu haben an dir und deinem Auftrag. Und vielleicht können wir selber auch anderen helfen, die irgendwo stecken geblieben sind und ihnen ein freundliches Wort sagen oder etwas schenken, ihnen etwas Gutes tun, was ihnen Mut macht und was sie auch zu bewährten Christen werden lässt. Amen.